Gut, also dann lasst uns weitermachen mit der Gnade Gottes. Letztes Mal habe ich diesen neuen Teil der Serie begonnen, indem ich ihn angekündigt habe als eine Theologie der Gnade. Und damit werden wir auch weitermachen heute, eine Theologie der Gnade. Wir haben uns ausschließlich im Römerbrief bewegt letzten Sonntag und das werden wir auch heute wieder tun. Im Römerbrief erscheint das Wort Gnade, das Substantiv, Charis, insgesamt 21 Mal, vom Anfang bis zum Ende. Und es ist sehr interessant, dass in den ersten Versen das Wort Gnade vorkommt und in den letzten Versen dieses Briefes das Wort Gnade erscheint. Warum ist das so? Ich glaube, dass die Gnade praktisch den Rahmen bildet, in dem Paulus das geschrieben hat, was er eben schreiben wollte. Die Gnade ist der Rahmen. Ich denke, die Gnade sollte der Rahmen sein für unser Leben. Lass die Gnade der Rahmen sein, in dem dein Leben stattfindet. Ich möchte beginnen heute Morgen mit einem Zitat von Martin Luther, der gesagt hat, wenn du erleuchtet werden möchtest, dass dein Herz entbrenne, so werde stille und lass dir das Bild der Gnade tief ins Herz gehen, dann wirst du Wunder über Wunder finden. Halleluja, was für ein wunderbares Zitat, was für eine wunderbare Aussage. Und ich glaube, Martin Luther hatte wirklich eine Offenbarung der Gnade und was die Gnade bewirken kann im Leben eines Menschen. Ich lese es noch einmal vor. Wenn du erleuchtet werden möchtest, wer von euch möchte erleuchtet sein? Halleluja, wir möchten alle mehr Licht haben, mehr Offenbarung haben in unserem Leben. Dass dein Herz entbrenne, möchtest du, dass dein Herz brennt für Jesus? Möchtest du, dass dein Herz brennt für deinen Gott? So werde stille, erster Schritt, und lass dir das Bild der Gnade tief ins Herz gehen. Mit anderen Worten, lass es dir gefallen, die Gnade zu studieren. Lass es dir gefallen, über die Gnade nachzudenken. Lass es dir gefallen, wenn dir wochenlang nur von der Gnade gepredigt wird. Bis du vielleicht denkst, jetzt habe ich es aber gehört. Nein, du hast es noch lange nicht gehört. Solange es nicht in deinem Herzen brennt, solange dieses Bild nicht in dein Herz geformt worden ist, sodass du nicht mehr davon abweichst, auch wenn die Serie längst vorbei ist, dann hast du es noch nicht wirklich verstanden. Und das Resultat wird sein, dann wirst du Wunder über Wunder finden. Davon bin ich, genauso wie Martin Luther, überzeugt. Wir haben letztes Mal ganz am Anfang des Römerbriefes begonnen, nämlich in Römer 1, und das tun wir heute noch einmal, und zwar mit einem anderen Wort. Ich möchte einen neuen, wichtigen Begriff einführen, der ebenfalls etwas mit Gnade zu tun hat, in sehr direkter Art und Weise. In Römer 1, Vers 11, kurz nachdem er ihnen den Gruß der Gnade gegeben hat, sagt Paulus, denn mich verlangt sehr, euch zu sehen. Nun, das war keine menschliche Phrase, das hat er nicht einfach nur gesagt, um ihnen ein gutes Gefühl zu geben, sondern ich bin überzeugt davon, dass Paulus sich wirklich danach gesehnt hat, die Gläubigen in Rom zu sehen. Er wollte sie sehen, er wollte sie treffen, er wollte sie beeinflussen können mit dem Guten, was er selbst erlebt hatte. Damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu stärken. Und das Wort für Gnadengabe hier in Römer 1, Vers 11, ist das bekannte Wort Charisma. Charisma. Das haben wir ebenfalls in unserem Sprachgebrauch. Was ist Charisma? Wir reden oft von Charisma, wenn wir sagen wollen, dass jemand eine besonders gute Ausstrahlung hat. Er hat Charisma. Nun, warum hat jemand Charisma? Soll ich dir sagen, warum? Weil er von Gott damit begnadet worden ist. Charisma ist nicht etwas, wo du stolz drauf sein kannst. Charisma ist nicht etwas, wo du sagen kannst, ja, ich habe so an mir geschafft, ich bin immer ein Stilberater gewesen und ich kaufe meine Kleider nur in den besten Läden, deswegen habe ich Charisma. Nein, es hat gar nichts damit zu tun. Es gibt Leute, die sind angezogen wie Mr. President höchstpersönlich und haben überhaupt keine Ausstrahlung. Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile. Hier sehen wir noch einmal, dass es die Absicht von Paulus war, ihnen Gnade mitzugeben. Hier Gnadengabe. Er wollte, dass sie von der Gnade lernen. Er wollte, dass sie etwas von der Gnade erfahren würde. Das, was er ihnen brachte, hatte nichts mit Anstrengung zu tun, weder von ihm noch von ihnen, sondern es hatte etwas mit Gnade zu tun, Gnadengabe. Ein anderer Zusammenhang, in dem dieses Wort häufig verwendet wird, sind die Gaben des Geistes. Die Gaben des Geistes. Allerdings muss man sagen, das Wort Charisma an und für sich bedeutet noch nicht Geistesgabe, sondern das Wort Charisma bedeutet einfach, ich bringe dir ein Geschenk. Ich bringe dir eine Gnadengabe, etwas, das du nicht verdient hast, das ich dir aber gerne gebe. Das war also das Ziel und die Absicht von Paulus mit seinem Schreiben nach Rom und dann auch mit seinem Kommen nach Rom. Das wollte ich nur eigentlich zur Erinnerung an den Anfang stellen, damit ihr euch erinnert. Die Gnade zieht sich durch den ganzen Römerbrief von Anfang an. Aber wir waren bereits in Römer 5, du erinnerst dich, Römer 5, 1 und 2, wo uns gesagt wird, dass wir in der Gnade oder durch die Gnade auch den Zugang haben zu Gott, dass wir versöhnt sind mit Gott beziehungsweise vor seinem Angesicht, von Angesicht zu Angesicht vor ihm stehen können, aufgrund der Gnade. In Römer 5, 15 heißt es, gemäß der Elberfelder Übersetzung, mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Hier erscheint wieder dieses Wort Charisma. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen überreich geworden. Nun, wir werden uns heute Morgen hauptsächlich in Römer Kapitel 5 bewegen. Denn hier erreicht die Gnade zum ersten Mal, könnte man sagen, einen Höhepunkt. Hier sagt Paulus Dinge, die du dir auf der Zunge zergehen lassen solltest, die du wirklich verstanden haben solltest, weil sie einen Unterschied ausmachen werden in deinem Leben. Ich habe kürzlich erst zu jemandem gesagt, die Kapitel 5, 6 und 7 im Römerbrief sind keine einfache Kost. Hier hast du einen intellektuellen Giganten, einen Theologen, der hier schreibt. Das ist nichts für sanfte Gemüter, könnte man sagen. Das ist nichts für oberflächliches Studieren, sondern hier musst du tief eintauchen in das, was gesagt wird. Allein dieser Vers, Römer 5, Vers 15, wer hat den auf Anhieb verstanden? Vielleicht, wenn du ihn schon 100 Mal vorher studiert hast. Aber ich sage euch, beim ersten Lesen entzieht sich einem das regelrecht. Lass es uns deswegen noch einmal lesen und vielleicht noch einige Male lesen heute Morgen. Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Also da ist ein Gegensatz zwischen der Übertretung, nämlich der Ursünde, und der Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen oder in Bezug auf die vielen überreich geworden. Ich möchte euch eine andere Übersetzung vorlesen, dieses Verses, die es, glaube ich, noch ein bisschen klarer macht. Doch mit der Übertretung verhält es sich nicht so wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, auf die vielen überfließend geworden. Und jetzt lasst uns das Ganze so auseinandernehmen, dass wir es wirklich verstehen. Die Übertretung, von der hier die Rede ist, ist die Übertretung Adams. Du erinnerst dich, du warst zwar nicht dabei, aber wir alle erinnern uns in einem gewissen Sinne allzu gut an die Übertretung Adams. Sie ist sprichwörtlich. Er nahm aus der Hand seiner Frau Eva den Apfel und biss hinein, nachdem sie auch hineingebissen hatte. Und infolgedessen fielen Adam und Eva in Sünde oder waren in Sünde gefallen und verloren die ganze Herrlichkeit des Paradieses. Sie verloren die ganze Herrlichkeit Gottes auf ihrem Leben. Sie nahmen auf einmal wahr, dass sie nackt waren, sodass Gott sie bekleiden musste mit Fellen und so weiter und so fort. Ihr kennt das ganze Dilemma, ihr kennt die ganze Geschichte, die damals losging. Und von dieser Übertretung ist hier die Rede. Und stimmst du mir zu, wenn wir diese Übertretung eliminieren können, wenn wir diese Übertretung umdrehen können, Wenn wir mit dieser Übertretung etwas tun können, so dass sie uns nicht mehr in einem unmittelbaren, direkten Sinne belastet, dann haben wir viel gewonnen. Dann haben wir eigentlich alles gewonnen. Nun, wir können diese Ursünde nicht rückgängig machen. Das ist unmöglich. Was Adam getan hat, hat er getan und wir alle müssen es sozusagen ausbaden. Aber es gibt unterschiedliche Formen von, wie sehr betrifft dich das? Oder gehörst du noch in diese alte Welt? Beziehungsweise bist du unter diesem Fluch, der daraus entstanden ist oder nicht? Und falls du gedacht hast, oh, wäre ich doch damals im Garten Eden gewesen, ich hätte ganz bestimmt nicht das Gebot Gottes übertreten, so muss ich dich enttäuschen, denn auch du hättest genau dasselbe getan wie Adam. Und dann hätten wir das ganze Dilemma, den ganzen Schlamassel, dir zu verdanken. Adam ist ein bisschen eine zwiespältige biblische Figur, könnte man sagen. Wir fühlen uns alle irgendwie mit ihm verbunden, aber unser Vorbild ist er nicht. Er ist nicht unser Vorbild. Dafür haben wir andere Figuren in der Bibel. Mit dieser Übertretung nun ist es nicht so wie mit dem, was Gott uns geben will. Denn wenn durch das einen Übertretung die vielen gestorben sind, hier wird etwas sehr Grundsätzliches festgestellt, nämlich dass durch diese Übertretung Adams alle nachfolgenden Menschen gestorben sind. Alle. Und zwar in einem geistlichen Sinne und in einem körperlichen Sinne. Es wäre kein physischer Tod auf diese Erde gekommen, wenn Adam das nicht getan hätte. Vorher gab es keinen körperlichen Tod. Aber es wäre vor allem kein geistlicher Tod auf diese Erde gekommen, wenn Adam nicht gesündigt hätte. Das ist natürlich der wichtigere Bereich. Und in der Folge der Sünde Adams sind alle anderen gestorben. Du hattest keine Wahl. Du bist bereits geistlich tot zur Welt gekommen. Du hast niemals göttliches Leben in dir gehabt, bevor du den Herrn Jesus Christus angenommen hast. Wisst ihr, es ist eine Täuschung, dass wir meinen, kleine Kinder haben das Leben Gottes in sich. Nein, das haben sie nicht. Sie sind in einem gewissen Sinne unschuldig oder unbelastet von einer entsprechenden Vergangenheit. Das sind sie. Sie sind weiße Blätter, auf die noch geschrieben werden kann und muss. Aber sie haben nicht das Leben Gottes in sich. Sie haben keine ungebrochene Beziehung mit Gott, so wie du und ich sie haben können, aufgrund dessen, was Jesus Christus getan hat, durch seine Gnade. Denn wenn durch das einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen, überreich geworden. Was wird hier gesagt? Die Sünde des einen hatte eine absolut fatale Auswirkung. Die Qualität der Übertretung, die von einem auf alle überging, war fatal. Verheerend, vernichtend. Stell dir einen Moment vor, was auf dieser Erde sein könnte, hätte Adam nicht gesündigt. Wir wären noch immer im Paradies, wenn nicht du inzwischen gesündigt hättest. Aber dann hätten wir vielleicht dich alleine rauswerfen können. Die Gnadengabe hat eine völlig andere Qualität. Wo die Sünde eine fatale Auswirkung hatte, hat die Gnadengabe eine überfließende Auswirkung. Und bitte beachte hier den Gegensatz zwischen sterben, gestorben sind und überreich geworden. Die Gnadengabe bzw. die Gnade bedeutet Überreichtum, während die Sünde, also die Übertretung, sterben bedeutet. Hier wird also diese Ebene von Qualität wird hier verglichen. Was hast du lieber? Die Übertretung oder die Gnadengabe? Was ist dir lieber? Was soll zu dir kommen? Welche Auswirkung soll stattfinden in deinem Leben? Die Auswirkung der Übertretung oder die Auswirkung der Gnadengabe? Die Auswirkung der Gnadengabe würde jeder von uns sofort sagen. Amen. Nur im Alltag ist uns das manchmal nicht so ganz klar. Im Alltag denken wir manchmal, ja, natürlich sind wir alle unter der Erbsünde. Natürlich neigen wir alle dazu zu sündigen. Aber auch gerade je länger wir gläubig sind, desto mehr nehmen wir an, wir sind eigentlich gar nicht mehr so wirklich Sünder. Auch selbst in unserem natürlichen haben wir nicht mehr so diese Neigung zu sündigen. Und das mag in gewisser Hinsicht stimmen, aber es stimmt niemals in einem absoluten Sinne. Man müsste hier sagen, wehe, wenn sie losgelassen. Wehe, Gott würde seine Gnade auch nur einen Augenblick von dir nehmen, du würdest sofort wieder anfangen zu sündigen. Du würdest sofort wieder anfangen, in die alten Muster zu fallen. Es ist die Gnade, die diesen Prozess in dir bewirkt hat, dass du nicht mehr sündigst. Nicht das Natürliche. Und der Punkt, um den es mir hier geht, ist, je mehr du in der Gnade lebst, desto weniger lebst du unter dem Einfluss der Sünde Adams. Desto weniger lebst du unter dem Einfluss seiner Übertretung, seines Gefallenseins. Möchtest du ganz auf die Seite der Gnade kommen? Auf die Seite der Gnadengabe und der Gnade in der Person des einen, der es für dich getan hat? Dann beschäftige dich mit der Gnade, umarme die Gnade, nimm die Gnade für dich an, ergreife die Gnade. Denn in dem Maß, wie du die Gnade verstehst, wirst du wegkommen unter dem Fluch, wirst du herauskommen von dem Alten und hinein in das ganz Neue. Und wie ich letztes Mal schon gesagt habe, es gibt eben leider im Leben vieler Christen dieses Dazwischensein. Siehst du, du kannst erlöst sein, du kannst unter der Gnade sein und doch hat der Fluch Adams, seine Übertretung, die Auswirkung seiner Übertretung eigentlich allzu viel Einfluss und Macht auf dich. Warum? Weil du dein Bild nicht in der Gnade suchst, sondern im Menschlichen. Seht ihr, Adam war nicht schlechter als wir alle. Adam war genauso geschaffen wie wir. Wenn du an seiner Stelle gewesen wärst, wäre es dir genau gleich gegangen. Wenn er an unserer Stelle wäre, würde er genauso auf denjenigen zurückblicken, der es getan hat, und würde sagen, oh, hätte er doch. Lasst uns weitergehen zu Vers 16. Hier wird der Gedanke nämlich weiter ausgeführt. Und mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führte von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit. Hier wird jetzt ein weiterer sehr interessanter Gedanke und ein anderes Verhältnis aufgezeigt. Mit der Gabe, wird wieder gesagt, ist es nicht so, wie es durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil über diese Sünde führte von einer einzigen Person zur Verdammnis aller Personen. Zur Verurteilung aller Personen. Die Gnadengabe aber, Charisma, Einzahl, von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit. Das ist eine... Im ersten Moment denkt man, ich verstehe es nicht. Das ist absurd. Bitte erklär mir, was das bedeuten soll. Die vielen, 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 vielen Übertretungen, die im Raum stehen, die zwischen der Menschheit und Gott stehen, diese vielen Übertretungen, was ist mit ihnen? Erschrecken sie Gott? Hat Gott ein Problem damit, dass das Maß der Sünde immer größer geworden ist? Hat er damit ein Problem? Hat er ein Problem, dass das Maß der Sünde vielleicht in deinem Leben voll war bis zum Bersten, bis zum Überfließen voll? Hat er ein Problem damit? Ist die Gnade, die du erfahren kannst im Leben, abhängig davon, wie viel oder wie wenig du gesündigt hast? Nein, sondern in gewissem Sinne ist genau das Gegenteil der Fall. Ich lese den ganzen Vers noch einmal vor. Mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führte von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit. Man könnte sagen, als Gott sah, dass das Maß voll war, sagte er nicht, jetzt wische ich sie aus, jetzt fege ich sie hinweg, sondern er sagte, jetzt schaffe ich einen Weg, wie aus diesen vielen Übertretungen Menschen wieder zur Gerechtigkeit zurückkommen können. Das ist etwas Wunderbares. Gott kehrt also das Ganze einfach um. Wir könnten sagen, wie fatal, dass durch einen Menschen auf alle die Verurteilung gekommen ist, auf alle der Tod gekommen ist. Wie fatal. Ist Gott nicht ungerecht? Nein, sondern er zeigt seine Gerechtigkeit darin, dass ihn das Maß der Sünde überhaupt nicht interessiert, dass ihn die Anzahl der Übertretungen überhaupt nicht bekümmert. Sondern er sieht zwar dieses große Maß, er sieht dieses Überfließende, aber seine Gnadengabe kommt jetzt erst richtig ins Spiel und läuft zu ihrer vollsten Form auf und wird erfahrbar für Menschen, die viel gesündigt haben, für Menschen, die wenig gesündigt haben. Egal, es spielt keine Rolle, es geht nicht um das Maß der Sünde, sondern um die Tatsache der Sünde an und für sich. Lass uns zu Vers 17 kommen. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, ein weiterer Gedanke wird hier gesagt, nämlich, dass, wie wir schon festgestellt haben, infolge der Übertretung des einen der Tod kam. Geistlicher Tod, körperlicher Tod. Hier sagt Paulus, dieser Tod hat durch den einen geherrscht. Geherrscht hier ist das griechische Verb basileo. Und basileo bedeutet nichts anderes als König regiert. Mit anderen Worten, der Tod war König. Der Tod war oder ist auch noch ein Stück weit König in der gefallenen Menschheit. Warum ist der Tod König? Wir sehen das zum Beispiel daran, dass der Tod von manchen verherrlicht wird. Manche Leute scheinen den Eindruck zu haben, wenn sie sich ein T-Shirt mit einem Totenschädel drauf anziehen, dass der Tod dann mehr Respekt vor ihnen hat. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass alle paar Jahre mal wieder T-Shirts oder Schmuck oder was auch immer mit Totenschädeln modern wird. Die Leute meinen, indem sie mit dem Tod kokettieren, wie man es nennt, dass sie sich den Tod vom Leib halten können. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Der Tod sieht sein eigenes Bild und fühlt sich davon angezogen. Deswegen hängt dir niemals ein Symbol wie einen Totenschädel um den Hals, beziehungsweise auf deinem T-Shirt, habe niemals solche Dinge. Und mögen sie noch so in sein. Und wenn Madonna und Britney Spears und wie sie alle heißen, T-Shirts mit Totenschädel tragen, nicht für dich. Denn wir kokettieren nicht mit dem Tod. An solchen Dingen sehen wir aber, dass der Tod eine bestimmte Macht hat und dass sich die Leute vor dem Tod fürchten. Warum aber wird hier gesagt, dass der Tod König war oder ist? Weil er eine souveräne Herrschaft aufgerichtet hat über jeden Menschen. Niemand von uns kann sagen, der Tod hat über mich keine Macht. Ich rede jetzt vom leiblichen Tod. Wenn Jesus nicht zurückkehrt vorher, dann werden auch wir eines natürlichen Todes sterben. Also ist in diesem Sinne auch über uns der Tod noch König. Aber er ist es nicht mehr, und das ist die wichtigere Ebene, auf einer geistlichen Ebene. Der geistliche Tod hat keine Macht mehr über uns, sodass letzten Endes auch der natürliche Tod keine Macht mehr über uns haben wird, nämlich dann, wenn wir auferstehen und ewig leben werden mit dem einen Jesus Christus. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Nun, vielleicht denkt ihr, in all diesen Versen, die er bisher vorgelesen hat, steht eigentlich irgendwie dasselbe. Und in einem gewissen Sinne ist das wahr. Es kommen sehr ähnliche Begriffe vor, es werden sehr ähnliche Zusammenhänge genannt, aber das Ganze steigert sich. Und Vers 17 hier ist der Höhepunkt. Wenn du diese Wahrheit verstehst, dann wird sich dein Leben verändern, von heute an bis alle Tage deines Lebens. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen als König geherrscht hat, so werden viel mehr oder umso viel mehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Bitte achte hier auf den genauen Wortlaut. Beides, Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit, stehen unter dem Begriff Überfluss. Gott möchte, dass wir den Überfluss der Gnade sowie auch der Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Manche Übersetzungen bilden das nicht ganz klar ab, aber die Elberfelder macht das hier richtig. Der Überfluss bezieht sich auf beides. Uns steht ein Überfluss an Gnade zu. Und uns steht aber auch im selben Zusammenhang ein Überfluss der Gabe der Gerechtigkeit zu. Wenn Gerechtigkeit ausgeteilt wird, brauchst du keine Angst zu haben, dass du zu kurz kommst. In dem Maß, wie du die Gnade Gottes angenommen hast und verstanden hast und noch mehr lernst zu verstehen, desto realer, wirklicher wird die Gerechtigkeit in deinem Leben. Wir haben oft betont, wie wichtig die Gerechtigkeit ist für dein Verständnis. Wie wichtig es ist, dass du sagen kannst, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. 2. Korinther 5, 21. Und wir nehmen nichts von dem weg. Aber ich glaube, es ist ein Schlüssel, dass die Gnade zuerst genannt wird. Wir sollen was empfangen? Den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, wir können die beiden eigentlich nicht trennen. Wenn du versuchst, nur die Gerechtigkeit zu empfangen, wird sie sich dir wieder entziehen, du wirst sie nicht verstehen, du wirst nämlich nicht verstehen können, warum du dich die Gerechtigkeit Gottes nennen sollst, obwohl du gerade eben womöglich noch gesündigt hast oder gefallen bist oder nicht das getan hast, was Gott von dir wollte. Du wirst es nicht glauben können, ohne die Gnade, die fortwährend immer wieder das zudeckt, was nicht stimmt und dich befähigt, mehr und mehr von dem Abstand zu nehmen, was nicht gestimmt hat. Nur in dem Maß, wie du die Gnade verstehst, nämlich dass es unverdient ist, unverdient bleibt, wirst du glauben können und annehmen können, ja, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus an jedem neuen Tag, egal was gestern war, egal was heute Morgen war, egal wie kurz oder lang meine stille Zeit heute Morgen war, egal wie lange ich geschlafen habe heute Nacht. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus, nicht aufgrund von irgendetwas, das ich getan habe, sondern allein aufgrund der Gabe oder des Überflusses der Gnade. Nun muss ich aber doch eine kleine Korrektur hier vornehmen an der Elberfelder Übersetzung. Wahrscheinlich wisst ihr schon, welches diese Korrektur ist. Ich möchte den ganzen Vers noch einmal vorlesen nach einer anderen Übersetzung. Denn wenn wegen der Übertretung des einen der Tod uneingeschränkt herrschte, das ist hier die Übersetzung von Basileo, wie ein König herrschen bedeutet uneingeschränkt herrschen, so werden in umso höherem Maße die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit ergreifen, im Leben souverän herrschen durch den einen Jesus Christus. Du denkst vielleicht, ja, den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit zu empfangen, das ist keine große Sache. Ich stelle mich einfach hin, halte meine Hände auf und warte, was kommt. So haben es Generationen und Abergenerationen von Christen getan und haben nicht das bekommen, was sie hätten haben können, was Gott ihnen eigentlich zugedacht hätte. Denn weißt du was, obwohl es sich um Gnade handelt, obwohl es Geschenke sind, obwohl es unverdient ist, obwohl du es in gewissem Sinne natürlich empfangen musst, reicht es nicht, sich einfach hinzustellen und zu sagen, lass es über mich kommen, Herr. Ich bin bereit, was immer du mit mir vorhast, Herr. Es reicht nicht aus. Diese passive Haltung ist nicht genug. Warum nicht? Woher weiß ich das so genau? Hier steht doch empfangen, Bruder Manfred. Nein, hier steht das griechische Verb lambano. Und lambano bedeutet nicht nur empfangen, sondern es bedeutet in erster Linie ergreifen, weil ich etwas wirklich haben will und dann damit davonrennen, so schnell ich nur kann, weil ich es wirklich haben will. Halleluja! Und jetzt habe ich es und jetzt lasse ich es nicht mehr los. Lambano, es ist jetzt meins. Habe ich die Tasche gerade empfangen? Nein, ich habe sie genommen, ich habe sie ergriffen, Halleluja. Und ich sage dir, wenn du diese Haltung, das, was ich gerade demonstriert habe hier, durch eine kleine Runde im Gemeinderaum, wenn du das praktizierst, in Bezug auf den Überfluss der Gnade und auf den Überfluss der Gabe der Gerechtigkeit, dann werden diese Dinge für dich etwas völlig Neues heißen. Dann werden sie für dich eine völlig neue Bedeutung bekommen. Wenn du sozusagen zum Gnadenjäger wirst. Wer von euch kennt den Film Jäger des verlorenen Schatzes mit Indiana Jones? Ja? Wer kennt diesen Film? Indiana Jones tut alles, um diesen Schatz zu bekommen. Unter Einsatz seines Lebens jagt er diesem Schatz nach. Was tun wir mit der Gnade? Wir denken, der Pastor hat wieder ein neues Lieblingsthema gefunden. Gnade, okay, lassen wir es über uns ergehen. Es werden andere Zeiten kommen mit anderen Themen. Vielleicht wird es dann wieder spannender. Vielleicht verstehe ich dann wieder mehr. Statt dass wir verstehen, der Pastor, der Prediger, wer auch immer, möchte uns darauf hinweisen, hier gibt es etwas zu holen. Hier gibt es etwas zu bekommen. Als ich damals im Alter von knapp 30 Jahren nach Berlin gezogen bin, um meine dritte Ausbildung zu absolvieren, nämlich eine Bibelschule, war es so, dass Pastor Wolfhard Margis dort in Berlin gerade die Gnade entdeckt hatte. Er hat ein Buch geschrieben über die Gnade, eines der besten Bücher zu diesem Thema, das ich kenne. Leider ist es völlig vergriffen, es gibt keine Exemplare mehr und es wird nicht wieder neu aufgelegt. Damals dachte ich auch, ja, der Pastor hat ein neues Lieblingsthema. Wie Wolfhard schon viele Dinge neu entdeckt hat, das Königreich Gottes und den Glauben und alles, hat er jetzt halt die Gnade neu entdeckt. Ja, in einem gewissen Sinne war es genau so. Aber lasst uns solche Dinge nicht gering achten. Lasst sie uns nicht gering schätzen, sondern lasst uns verstehen. Den Dienstweg, den Gott einhält, wenn er etwas der Gemeinde mitteilen möchte, wem teilt er es zuerst mit? Dem Pastor. Das ist der Normalfall. Das ist der gesunde Fall. Leider leben wir in einer Zeit, wo viele mehr überzeugt sind von so einer Art Basis-Christentum. So, der Herr redet auch zu mir und wenn der Herr zu mir redet, dann kann es genauso gut sein, dass ich mehr weiß als der Pastor und dass ich dem Pastor die Leviten lesen sollte und dass ich den Pastor durch meine Weissagen und meine Prophetien in die richtige Richtung lenken kann. Im Normalfall ist es nicht so. Und das sage ich zu deiner Entspannung. Es ist nämlich sehr verspannend, sozusagen, oder verkrampfend und anstrengend, wenn du immer das Gefühl hast, als normales Gemeindemitglied, als normales Schäfchen, ich weiß es besser als der Pastor. Sehr anstrengend. Ich hatte solche Phasen. Und glaubt mir, es ist sehr anstrengend. Du sitzt immer da und hast Vorbehalte. Du sitzt immer da und denkst, was schwafelt der da vorne wieder? Das weiß ich schon seit Jahren. Nun, wenn du das schon seit Jahren weißt, dann bitte geh hin und gründe selbst eine Gemeinde. Oder verhalte dich auf der Höhe dessen, was du weißt. Das wäre die Alternative dazu, wahrscheinlich die bessere in diesem Fall. Also, lasst uns den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit nicht nur empfangen, sondern ergreifen. Das ist nämlich die eigentliche Bedeutung dieses Wortes Lambano, ergreifen. Ihr alle kennt den Unterschied zwischen empfangen und ergreifen. Empfangen tun wir etwas, was wir vielleicht gar nicht unbedingt haben wollen. Die Steuerrechnung, die Steuererklärung empfängst du jedes Jahr. Hast du sie bestellt? Nein, aber du empfängst sie und du tust auch gut daran, dich darum zu kümmern. Aber wenn du zum Beispiel bei einem Versandhaus oder im Internet etwas ersteigert hast und es dann zu dir kommt auf dem Postweg, das ist ein anderes Empfang. Nachdem du mit deiner Kreditkarte $180 oder irgendetwas bezahlt hast, dann möchtest du sehen, was dann in dem Paket drin ist. Und wenn das Paket dann kommt, dann reißt du es an dich, gehst sofort zu deiner Schere und packst es aus und willst sehen, was da drin ist. Und genau so, deine Tasche leidet heute Morgen, Katharina, genau so solltest du es mit diesen göttlichen Dingen tun. Versteht ihr, wir denken manchmal Begriffe wie Gnade oder Gerechtigkeit, so etwas Abstraktes, so etwas Nebulöses, darunter kann ich mir nichts vorstellen. Vielleicht kannst du dir mehr darunter vorstellen, wenn ich dir sage, das sind die beiden Zutaten, die dich befähigen, souveräne Herrschaft auszuüben in deinem Leben. souverän zu herrschen. Denn hier in Römer 5, 17, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus, ist dasselbe griechische Wort Basileio, das Paulus schon verwendet hat in Bezug auf den Tod. Genauso wie der Tod Königsherrschaft ausübt, König ist, weil er souverän ist, weil er über alle kommt, genauso kannst du und sollst du herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Und damit ist praktisch die Übertretung in unserem Falle rückgängig gemacht. Halleluja. Was hat Adam verloren damals, als er sündigte? Die Herrschaft. Er hatte keine Herrschaft mehr über den Garten, in dem er sich befand. Er hatte keine Herrschaft mehr über die Tiere, die er gerade noch mit Namen genannt hatte. Er hatte keine Herrschaft mehr über seine Frau. Er hatte keine Herrschaft mehr über seinen eigenen Leib. Er hatte keine Herrschaft mehr über seine Gesundheit. Er hatte keine Herrschaft mehr über die Bäume, die er bewirtschaften sollte, etc., etc. Diese Herrschaft musste er sich nun menschlich wieder aneignen, beziehungsweise durch Gottes Gnade von neuem erlangen, Schritt für Schritt für Schritt. Das Alte Testament ist im Grunde genommen die Geschichte der Wiederherstellung der Herrschaft, die Gott Adam gegeben hat, die sich erfüllt in Jesus Christus. Und diese Geschichte ist in gewissem Sinne zu Ende durch Jesus Christus, und von uns wird eigentlich erwartet, dass wir in dieser Herrschaft leben. Dass wir durch das, was Jesus Christus getan hat, in Herrschaft leben. Denn siehst du, wenn wir nicht in Herrschaft leben, dann strafen wir das Lügen, was Jesus getan hat. Dann sagen wir eigentlich, Herr, deine Gnade ist nicht genug. Herr, der Überfluss deiner Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit reicht nicht aus, um mich zu befähigen, ein Leben in Herrschaft zu führen. Nun, was meine ich mit im Leben herrschen? Beziehungsweise, was ist hier gemeint mit im Leben herrschen? Bedeutet das, dass wir eines schönen Tages in der Ewigkeit herrschen werden? Nein, das wird sowieso der Fall sein. Stimmst du mir zu, dass in der Ewigkeit wirst du keine Probleme mehr haben zu herrschen? Dort wirst du alles beherrschen, was du beherrschen kannst und sollst. Es geht um das Leben, welches wir jetzt haben. Im Leben herrschen bedeutet nichts anderes als in dem Leben, das du jetzt gerade hast. Ich weiß nicht, wie lange du schon lebst, ich weiß nicht, wie lange du noch leben wirst, aber diese ganze Zeitspanne, die noch vor dir liegt, dieser ganze Raum, den du ausfüllst mit deinem Leben, du sollst herrschen. Nicht die Umstände sollen dich beherrschen, nicht andere Menschen sollen dich beherrschen, nicht Unmöglichkeiten sollen dich beherrschen oder Möglichkeiten, sondern das, was die Gnade durch dich tun will. Das ist mehr, als Menschen möglich ist. Als ich angefangen habe, dieses Prinzip umzusetzen, wisst ihr, was ich getan habe? Ich habe diesen Vers auswendig gelernt, schon vor Jahren, das kann ich euch übrigens sehr empfehlen. Lernt durch die Gnade Gottes Römer 5, 17 auswendig. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit ergreifen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit ging, habe ich, bevor ich durch die Tür trat, in diesem Büro, in dieser Firma, wo es gerade war, habe ich diesen Vers bekannt. Nun nicht absolut jeden Morgen, aber sehr häufig. Insbesondere, wenn ich den Eindruck hatte, heute könnten Herausforderungen auf mich zukommen. Heute könnten Dinge geschehen, die meinen Stand in Frage stellen. Heute könnten Dinge passieren, die alles von mir fordern, die alles von mir erwarten. So dass ich am Abend auf dem Zahnfleisch wieder rauskomme und nach Hause komme. Immer dann habe ich diesen Vers laut vor mir her bekannt. Vom Parkplatz bis zum Eingang des Büros. Ich werde herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Nicht die Umstände werden über mich herrschen, nicht der schlecht gelaunte Chef wird über mich herrschen, nicht die übel gelaunten Arbeitskollegen werden über mich herrschen, nicht die Umstände werden herrschen, sondern ich. Und weißt du, das verändert dein Leben. Das wird dein Leben ändern. Das wird deine Einstellung ändern zu den Dingen. Viele Leute haben einen absolut übergroßen Respekt vor den Umständen. Sie haben einen riesigen Respekt vor dem Wetter. Sie haben einen riesigen Respekt vor der Jahreszeit. Wenn Herbst wird, kriegen Sie eine Depression. Wenn es November wird, kommt die Novemberdepression. Wenn es Dezember wird, kommt die erste Grippe. Sie haben einen übermäßigen Respekt vor den Umständen. Gemäß dem, was hier gesagt wird, können wir herrschen über diese Umstände. Und sollen wir herrschen? Letztlich über alles, was zur Gegenseite gehört. Die Auswirkungen der Übertretung, die auch auf alle Menschen gekommen sind, über sie können und sollen wir herrschen. Vielleicht kommt dir das beinahe ungeheuerlich vor, vielleicht denkst du, es kann doch nicht sein. Aber ich sage dir, es kann sein. Es geht nämlich nicht um dich, sondern es geht um die Gnade. Es geht um das, was die Gnade durch dich und in dir tun kann. Ich hatte immer wieder Punkte in meinem Leben, in meiner Entwicklung, wo ich gedacht habe, diese Herrschaft ist eingeschränkt. Ja, sie ist eingeschränkt, nämlich durch das, was du selber glaubst. Wenn du in der Gnade stehst, ist alles möglich. Wenn du im Glauben stehst, ist alles möglich. Wenn du es auf dich beziehst und von dir abhängig machst, ist sehr wenig möglich. Wisst ihr, Menschen können lernen, zu herrschen in ihrem Leben. Auch der natürliche Mensch kann das tun, aber es wird immer nur bis zu einem bestimmten Punkt kommen. Gott möchte aber, dass wir über diesen Punkt hinauskommen. Lasst uns weitergehen. Römer 5, die Verse 20 und 21. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Ich erkläre euch ganz kurz, was das bedeutet. Das Gesetz kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Mit anderen Worten, damit die Übertretung oder das, was Übertretung ist, das, was Sünde ist, noch genauer definiert werden kann und noch deutlicher sichtbar wird, hat Gott das Gesetz gegeben. Dafür und dazu. Das Gesetz ist nicht dazu da, als Motor, als Motivator, damit wir gerecht leben, sondern das Gesetz ist eigentlich nur da, damit wir sehen, wie verloren wir sind, ohne die Gnade. Damit wir sehen, wie sehr wir in der Sünde stecken, wie souverän diese Macht der Sünde ist, wenn wir nicht unter der Gnade stehen. Dazu ist das Gesetz da. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Lass mich auch diesen Vers noch einmal nach einer anderen Übersetzung vorlesen. Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Das Wort Gesetz wird in diesem Vers von keinem bestimmten Artikel begleitet. Es heißt also eigentlich nicht das Gesetz, sondern es heißt Gesetz kam hinzu. Wie wenn Paulus gewusst hätte, dass es hier nicht nur um das mosaische Gesetz geht oder gehen würde, sondern um jedes andere Gesetz, um jede andere moralische Forderung, um jedes System, das Menschen aufrichten könnten, um Gott zu gefallen damit. Alles Menschliche, was wir uns zulegen, was wir uns aneignen, in der Meinung, dass wir Gott so besser gefallen können. All diese Gesetze kamen nur, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde bis zum Übermaß zugenommen hat, ist die Gnade noch weit darüber hinaus vorhanden. Damit, wie die Sünde souverän geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade uneingeschränkt herrsche, durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jetzt sagt Paulus, die Gnade möchte selbst in deinem Leben regieren. Sie möchte dieselbe königliche, souveräne, uneingeschränkte Herrschaft in deinem Leben haben, in deinem Leben aufrichten, wie sie der Tod und die Sünde davor gehabt haben. Wozu das? Wozu wird es führen? Die Gnade wird dazu führen, dass du ewiges Leben hast. Und zwar nicht nur ewiges Leben im zeitlichen Sinne, sondern Leben von ewiger Qualität. Man könnte sagen, zu herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus bedeutet, eine ewige Qualität von Leben zu haben, wie Jesus sie auch versprochen hat in Johannes 10, Vers 10, wo er sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Und wieder hier, das Übermaß der Sünde erschreckt Gott in keiner Weise. Und es sollte auch dich nicht erschrecken. Es gibt viele, viele Beispiele in der Geschichte und Paulus ist vielleicht das Paradebeispiel dafür. Wenn die Sünde in einem Maß zugenommen hat, dass man sagen könnte, es gibt keine Rettung mehr, dann läuft die Gnade zur Höchstform auf und kommt und nimmt dich heraus und macht einen völlig neuen Menschen aus dir. So wie es bei Paulus geschehen ist, der ein Verfolger war, ein Gewalttäter, ein Leugner, ein Verleumder. Aber als die Gnade kam, hat sie aus ihm das genaue Gegenteil dessen gemacht, was er vorher war. Egal wie viel er gesündigt hatte, egal wie hoch das Maß der Sünde war. Und genauso kann es auch und wird es auch bei dir sein. Amen. Wisst ihr, wir machen manchmal eine komische Unterscheidung. Wir beurteilen Menschen danach, ob sie, wie Jan Eriksen immer sagte, gute oder schlechte Sünder waren. Ein guter Sünder ist einer, der richtig gesündigt hat, der das Ganze richtig ausgekostet hat. Ein schlechter Sünder ist einer, der so ein bisschen gesündigt hat. Ein Sünder war aber nichts von der Sünde hatte, könnte man sagen. Egal, was du für ein Sünder warst. Die Gnade ist dazu da, dich rauszuholen. Aus der Sünde. Und das ist der erste Punkt der Herrschaft im Leben, den wir haben werden und haben sollen. Ich möchte zum Schluss kommen mit Römer 6, Vers 1. Und das ist bereits eine Vorschau auf das, was nächstes Mal kommen wird. Römer 6, Vers 1. Was sollen wir denn nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Paulus formuliert hier einen möglichen Fehlschluss, den Menschen ziehen könnten aus dem, was er in Römer 5 gesagt hat. Nämlich, aha, Paulus, ich möchte es mal mit meinen eigenen Worten wiederholen. Du hast also gesagt, je mehr Sünde, desto mehr Gnade. Nun, wenn das so ist, dann kann ich ja in der Sünde bleiben, dann wird die Gnade noch viel größer werden. Mit anderen Worten, ich kann Gott herausfordern, ich kann Gott provozieren, ich kann mit ihm pokern, ich sündige noch mehr, ich bleibe in der Sünde, ich sündige weiter. Warum? Weil ich dann ein umso größeres Maß an Gnade empfangen werde. Und dazu sagt Paulus in Vers 2, das sei ferne. Im Griechischen eine sehr starke Verneinung, ein sehr starker Ausdruck. Paulus sagt eigentlich, das sollte überhaupt nicht über eure Lippen kommen, so etwas. So ein Gedanke sollte euch völlig fern und fremd sein. Um das geht es nicht. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Wenn wir unter der Gnade stehen, dann passiert Folgendes. Das, was Christus der Sünde ein für alle Mal gestorben ist, wird in unserem Leben wirksam, sodass auch wir der Sünde gestorben sind. Das heißt, wir können eigentlich gar nicht mehr sündigen. Wir können eigentlich nicht mehr sündigen. Wenn wir von jetzt an, obwohl wir unter der Gnade stehen, sündigen, dann tun wir es in vollstem Bewusstsein und werden nicht sehr viel Spaß dabei haben. Ich kann mich an viele Situationen erinnern, wo ich meinte, jetzt muss ich mal wieder sündigen, aber der Spaß war nicht dabei. Es war nicht mehr derselbe Spaß wie früher, wo ich noch nicht unter dem Gesetz der Gnade stand, könnte man sagen. Und damit werden wir uns nächstes Mal noch intensiver auseinandersetzen. Das war praktisch die Vorschau aufs nächste Mal. Und ich möchte schließen mit einem Zitat. Wenn ich nicht mehr unter dem Gesetz bin, sondern unter der Gnade, kann ich endlich tun und lassen, was Christus will. Amen. Halleluja. Amen.